Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change, deinem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. Heute spreche ich mit jemandem, der Veränderung wie kaum ein anderer erlebt hat. Stefan Kermaß, zweimaliger Olympiasieger im Hockey, schon mit 22 Jahren Bundesliga-Cheftrainer, Jurist und heute Coach sowie Organisationsentwickler. Sein Weg vereint Hochleistung, Disziplin, Wendepunkte und die Fähigkeit, sich selbst immer wieder neu auszurichten. Mit Stefan möchte ich darüber sprechen, was persönliche Transformation mit guter Führung zu tun hat, welche Prinzipien aus dem Spitzensport im Management funktionieren und wie zeitgemäßes Veränderungsmanagement in Teams wirklich gelingt. Lieber Stefan, schön, dass du da bist.
Christoph, welch ein Intro. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Und ja, wenn ich mir so deinen Lebensweg angucke, so vom Leistungssport über die Juristerei bis heute, dann sehe ich bei dir ganz klar Veränderung, Veränderung, Veränderung. Und für mich ist so ganz spannend die Frage, naja, wie hat dich das persönlich tangiert und was hat dich vielleicht auch an diesen ganzen unterschiedlichen Erwerbsbiografie-Besonderheiten am stärksten geprägt?
Das ist eine gute Frage. Das sind zwei verschiedene Fragen. Zum einen, warum so auf Veränderung, habe ich mich auch mal gefragt irgendwann. Da habe ich auch eine Antwort drauf gefunden. Auf deine zweite Frage, was hat mich womöglich am stärksten geprägt, wenn ich tief in mich reinfühle, dass ich sehr früh in allen Bereichen, vielleicht etwas zu früh, weiß man nicht genau, sehr früh Verantwortung übertragen bekommen habe. Und ja, immer wieder die schöne Erkenntnis im Leben, wenn man einfach merkt, dass andere Leute einem etwas zutrauen und dadurch womöglich auch Vertrauen entsteht, dass man einfach wächst und dass dann plötzlich Veränderung ja immer noch irgendwie merkwürdig ist oder sich komisch anfühlt oder hey, kann ich das überhaupt oder darf ich das überhaupt? Aber naja, aber wenn mir so viele Leute in meinem Umfeld das irgendwie zutrauen, dass ich jetzt mal mit 13 so eine Kindermannschaft trainiere oder mit 22, wie du es richtig gesagt hast, irgendwie Bundesliga-Trainer wurde, wo die Hälfte der Mannschaft älter war als ich, dann ist Veränderung quasi leichter, weil ich einfach gespürt habe, da ist ein Umfeld, da gibt es handelnde Personen, da gibt es Entscheidungsträger, die sagen, komm Junge, mach mal, du bist gut, du kannst das. Und deswegen ganz klares Wort, Verantwortungsabgabe oder Übernahme, das hat mich, oder übertragene Verantwortung, das hat mich, glaube ich, sehr, sehr stark geprägt.
Ja. Und ist das dann auch, weil das ein toller Punkt ist, dieses Thema Zutrauen, Vertrauen. Wenn man das als junger Mensch bekommt, und das war in deinem Fall so, und du gehst dann sozusagen wieder raus, also ne, mit Abschied aus dem Leistungssport, war das dann ein Einschnitt, weil du gemerkt hast für dich, naja, jetzt muss ich mir erstmal wieder so Zutrauen, Vertrauen im anderen Kontext erarbeiten? Oder ja, was hat das mit dir gemacht?
Definitiv. Man ist natürlich aus einer dann doch irgendwie über Jahre entwickelten, ich will nicht sagen Wohlfühlzone, aber schon einem Kontext, einer Umgebung, wo man dann relativ sich dann doch sicher aufgehoben gefühlt hat und auch entsprechende, zwar Ups und Downs, aber schon viel Erfahrung gesammelt hat, sich ziemlich wohl gefühlt hat. Aber natürlich sich dann neu zu beweisen und sich dann auch neu zu behaupten bei anderen Menschen, bei einer anderen Zielgruppe, das war in der Tat, das war nicht ohne. Ich habe aus der Not eine Tugend gemacht. Ich habe mich erstmalig selber begleiten, beraten oder so quasi coachen lassen. Mhm. Nach dieser sehr starken Veränderung dann Ende 19 wurde ich quasi, für die Hörer, wurde ich quasi rausgenommen von meiner vom Bundestrainertätigkeit, weil wir nicht die Erfolge geliefert haben und für die ich als Trainer natürlich dann auch mitverantwortlich bin, die wir uns selber erwartet haben. Also bei Ende 19 quasi klar, okay, Schnitt, Bundestrainer ist hier Ende. Und was machst du denn jetzt? Was machst du jetzt mit dir? Und ich habe quasi so ein Ganztages-Coaching in Anspruch genommen von einer sehr bekannten, renommierten Personal-Coaching-Expertin, die mich einmal auf links gedreht hat und die mich durch links und rechts durch Diagnostiken durchgeführt hat. Und danach war irgendwie klar, hey, ja, das muss ja gar kein 180 Grad komplett anderer Weg sein. Wie kann ich denn das nutzen, was ich bisher gelernt und erfahren habe aus dieser von dir beschriebenen High-Performance-Sports-Welt? Ja. Und wie kann ich das denn für Unternehmen, für Organisationen, für Führungskräfte womöglich zumindest von der Denke und auch vom Erfahrungsschatz her irgendwie greifbar und für mich aber auch nutzbar machen?
Ja, und das ist ein total spannender Punkt. Also darüber würde ich auch gerne mit dir nochmal sprechen, nämlich so, welche Haltung, Prinzipien aus dem Spitzensport kann man denn irgendwie auch übertragen in das Thema Führung oder Selbstführung oder auch bezüglich der Gestaltung von Organisationseinheiten. Was hast du da für dich gelernt und was kannst du da irgendwie uns teilen?
Da gibt es natürlich wahnsinnig viel. Man muss immer aufpassen, dass man aus diesen Parallelwelten jetzt auch keine Symbiose schafft. Also es sind erstmal zwei verschiedene Systemwelten. Leistungssport tickt nach anderen Gesetzmäßigkeiten, nach anderen Währungen als die Wirtschaft, als die Businesswelt. Und trotzdem, ich mag das Wort von dir, Haltung und Prinzipien, trotzdem glaube ich sehr wohl, dass es gewisse Bereiche gibt, die auf jeden Fall diskutabel übertragbar oder diskutabel anwendbar sind.
Ja.
Und wenn du quasi nach allgemeinen Haltung siehst, ja, ich finde, eine Haltungsfrage finde ich wirklich massiv entscheidend. Nämlich du lernst einfach als Sporttrainer in diesem Kontext, du gewinnst als Trainer nur Spiele, wenn du deine Spieler um dich herum weiterentwickelst. Also das war völlig banal klingt, aber ne, du stehst nicht auf dem Spielfeld und es ist dein einziger Job, dein Team an Mitarbeitenden so fit für die Situation zu machen, so fit für kritische Situationen zu machen, dass die in der Lage sind, da durchzumanövrieren. Und du wirst als Trainer nur dann eine erfolgreiche Vita haben, wenn du dein Team besser machst, wenn du Spieler dazu vorbereitest und trainierst und in die Lage versetzt, selber kritische Momente zu lösen und, ne, und nicht, wie wir es vielleicht so im Business so als totale Schwarz-Weiß-Vorurteil-Floskel immer wieder hören, ne, dass der starke Leader da oben und der muss alles machen und der entscheidet und das kommt auf ihn an und auf sein Mindset. Jein, ja, natürlich kommt es auch auf den an, aber diese Fähigkeit und diese Haltungsfrage, hey, ne, in wen muss ich eigentlich investieren? Zeit, Energie, Kreativität, wen muss ich mit Wissen aufladen? Wen muss ich wieder mit Zutrauen, Vertrauen irgendwie auch begegnen? Denn ohne ein starkes Team bist du als Führungskraft eine kleine Nudel und wirst nichts gebacken bekommen.
Ja, kann man das, Stefan, auch so ein Stück weit übertragen von der Rolle der Führung im Veränderungsprozess? Also, dass es darum geht, als Führungskraft die Mitarbeitenden fit zu machen, mit Veränderung besser umgehen zu lernen oder auch mit den, ja, mit der Komplexität und Dynamik besser umgehen zu lernen? Oder was würdest du da so ableiten?
Veränderung ist da nochmal ein ganz riesen und großes eigenes Spektrum. Aber also aus meiner Sicht gibt es auch da Erfolgsfaktoren, die man sich definitiv mal angucken kann oder sollte. Ja. Wo ich glaube, dass diese beiden Welten jetzt nicht ganz weit auseinander liegen.
Ja, soll ich mal zwei, drei Gerne. Beispiele so rein? Das wäre total cool, sonst hätte ich auch sofort danach nachgefragt, Stefan, weil das interessiert uns natürlich total, welche Erfolgsfaktoren kann man da vielleicht auch ableiten und was würdest du da auch empfehlen, auf was sollte man da fokussieren, so ein Stück weit?
Also ich bin jetzt ja wirklich seit vielen Jahren gefühlt jede Woche und nahezu jeden Tag in Organisationskontexten unterwegs, mal enger dran, mal weiter weg, mal online, mal offline. Und so zwei, drei Dinge finde ich schon wirklich spannend. Also wie nenne ich es irgendwie so konsequente Feedback- und Anpassungsprozesse so. Also ich höre immer in so Business-Kontexten, nee, Stefan, also da haben wir jetzt echt keine Zeit für. Also wir haben jetzt wirklich keine Zeit, mit dem Team die nächsten 8 Wochen mal ein Team-Meeting zu machen. Und dann frage ich in den Raum mal so ein bisschen provokativ rein, naja, aber eure Lieblingssportmannschaft, die ihr alle habt, von Damenvolleyball über Herrenbasketball, über Kinderfußball, die sitzt doch auch jeden Montag zusammen und unterhält sich mal über die Qualität ihrer Leistung und ihrer Zusammenarbeit, oder? Ja, aber die haben ja auch viel weniger zu tun. Lange Rede ohne Sinn. Ich glaube, ein konsequenter Erfolgsfaktor der Sportwelt und der ja auch zu Teilen in Organisationen auftaucht, nämlich vor allem in agilen Organisationen, wo dieses Thema, ne, Sprint, 2 Wochen, Retro-Review, da ist irgendwie etabliert. In den anderen Teilen der Organisationswelt sehe ich das gar nicht so häufig. Ja, wie schaffe ich es, nicht mal alle 8 Wochen eine Lesson Learned zu machen? Ja, total weit weg vom Thema und schon wieder alles vergessen und dann werden da pseudomäßig irgendwie 5 Vokabeln aufgeschrieben, sondern wie kann ich wirklich zeitnah, regelmäßig, konstruktiv, geleitet, moderiert dahin gucken, wo es wirklich relevant ist. Wie haben wir agiert als Mannschaft? Wie war unsere Konfliktkultur? Wie sind wir mit Widerständen umgegangen? Wie war das Ergebnis am Ende? Haben wir unsere Ziele da irgendwie erreicht? Und auch das im ongoing process und nicht nur alle 4 Monate, wenn dann mal ein Projekt vorbei ist. Also für mich einer der wichtigsten Erkenntnisgewinne im Sport, diese regelmäßigen Loops auch zwischen Führung und Team. Hey, gucken wir gemeinsam drauf. Ja, der eine Spieler ist mit dem Unentschieden zufrieden, der andere Spieler sagt, nee, kann nicht sein, den BVB, den müssen wir da eigentlich wegmachen hier nach 5 Großchancen und 2 Elfmetern. Also, ne, wie und wo guckt eigentlich Mannschaft auf Qualität und Leistung. Und das geht mir im Business aus meiner subjektiven Sicht sehr häufig verloren.
Also das Team sozusagen ins gemeinsame Lernen zu bringen und auch sozusagen da Zeiten einzuräumen, um darüber dann sprechen zu können oder das sozusagen zu konkretisieren oder auch Erlebnisse zu teilen, ist sozusagen ein Hebel, den du auf jeden Fall siehst oder der klug ist. Wie ist das so das Thema? Ist es immer ein sehr starker Teamsport oder der Teamgedanke heutzutage notwendig in Organisationen? Weil wir merken irgendwie, dass ja Fachlichkeit irgendwie oder Unterschiedlichkeit, Diversität notwendiger wird. Oder wo, ne? Also man könnte ja auch sagen, wir fokussieren jeden Einzelnen. Wo steht der? Wie können wir den supporten und unterstützen? Oder ist das sozusagen eher was, was wir auch kombinieren können? Also dass du empfiehlst auf der einen Seite das Thema Feedback und Kooperation und Kommunikation im Team plus nochmal einen individuellen Fokus auf jeden Einzelnen zu fokussieren oder zu eröffnen? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Es geht aus meiner Sicht immer um beides. Es geht immer um beides. Und sobald ich eine Unit habe, die sich irgendwie anmaßt, im Wir zu sprechen, ja, im Organisations-Wir oder im Abteilungs-Wir oder im Team-Wir, bin ich nun mal drin im Thema Zusammenarbeit. Und dann komme ich da auch nicht raus. Und dann ist immer die große Frage, braucht es hier überhaupt ein Wir, also braucht es überhaupt Zusammenarbeit oder kann jeder Einzelne auch seinen Kram selber machen? Das ist ja nochmal eine andere Ebene. Aber die große wichtige Frage, was brauchen Mitarbeiter von mir, damit sie irgendwie wachsen können, ihren Job machen können, nicht bei jedem Windstoß umfallen, sich womöglich auch qualitativ, wissensmäßig weiterentwickeln können, Verantwortung übernehmen wollen, sich die auch freiwillig nehmen und nicht nur Dienst nach Vorschrift mit dem Kochlöffel dann bei irgendwie extra Runden drehen. Ja, und am Ende ist es ja immer, es ist immer die Kombination aus beidem, kein Teamfortschritt ohne individuellen Fortschritt, und kein individueller Fortschritt, wenn nicht auch das Team sich Mittel und Wege nimmt, sich weiterzuentwickeln. Deswegen die Fragen bei diesen Retro, bei diesen Feedback-Formaten sind in dem Kontext vornehmlich Wir-Fragen. Ja. Was brauchen wir in dieser Einheit, in diesem Team, mit dieser Mannschaft, um zukünftig ... So. Und die Umsetzung geht dann auf die persönliche Ebene. Na gut, Christoph, wenn wir als Mannschaft, dann würde ich von dir, aber als Teamlead, auch gerne mal klarere Ansagen haben, was ich dann eigentlich machen soll. Weil wie soll ich dann meinem Kollegen im nächsten Prozessschritt irgendwie die Übergabe erleichtern? Also aus dem Wir wird das Ich. Ich und wir bedingen sich immer gegenseitig. Das ist also für mich völlig klar. Und es geht auch nur so. Aber ne, kenne auch Trainer oder Führungskräfte. Ja, ich rede ja viel mit meinen Mitarbeitern. Ich so, ja, mit denen kannst du auch viel reden. Aber wenn der Wir-Kontext, wenn die Wir-Ebene nicht immer wieder eingezogen wird und auch das System Mannschaft in die Verantwortung genommen wird, dann wird es halt zur Ego-Shooter-Nummer, weil dann jeder glaubt, ja, mit der Führungskraft bin ich ja gut connected und der sagt mir das schon, nee, Freunde, also, ne, das Wir und das Ich und das Wir bedingen sich gegenseitig und beide Ebenen aus meiner Sicht müssen regelmäßig adressiert und reflektiert werden.
Ja, finde ich total schön, auch beide Perspektiven oder beide Ebenen die gleiche Gewichtung auch irgendwie zuzuordnen und die, auch die Verknüpfung untereinander sozusagen klarzustellen. Du hattest es gerade auch schon kurz angeteasert, so das Thema vielleicht überholte Denkmuster, was siehst du da manchmal auch in den Austauschformaten mit Geschäftsführern, mit Vorständen, mit auch Teamleads? Wo glaubst du, hapert es heutzutage noch in vielen Teams an typischen Denkfehlern vielleicht auch, also falsche Einschätzung auf Fokus, den ich beispielsweise setze oder wie auch immer. Also das finde ich auch nochmal ganz spannend, weil du sagtest auch gerade das Thema, alles geht über die Führungskraft und der sagt, wo es lang geht und das ist sozusagen die Intelligenz der Organisation, da würdest du durchaus ein Fragezeichen dran machen, aber gibt es so andere Denkfehler, die du so siehst, die Führungskräfte gerade in Veränderungsprozessen häufig vollziehen?
Aus meiner Sicht ja, wobei man da immer ganz, ganz vorsichtig sein muss. Ne? Was macht sich jetzt der externe Coach, der externe Berater da an, irgendwelche Denkfehler offen zu legen? Ja. Aber mit den Brillen, mit denen ich einfach raufschaue, mit primär teamdynamischen, soziologischen und auch psychologischen Brillen, bilde ich mir ein, es gibt klare Denkfehler. Immer wieder höre ich Sätze wie, aber Stefan, das haben wir doch klar gesagt vom halben Jahr. Das haben wir doch im Townhall-Meeting vom halben Jahr haben wir das doch klar gesagt. Ich so, das ist ja total schön, aber was interessiert denn, was ihr vom halben Jahr gesagt habt? Also wo und wie ist denn eure Idee der Veränderung? Ist denn der Mehrwert, den ihr antizipiert? Ist denn die Grundlage für alles Teil der Kommunikation geworden? Und nur weil ich vom halben Jahr im Townhall mal auf Slide 37b rechts unten ja gesagt habe, da wollen wir hin und deswegen ist das wichtig, ist das doch nicht Teil der Kommunikation geworden. Also der Unterschied zwischen erklären, verstehen und irgendwie zwischen, das wird so Teil unserer Zusammenarbeit oder geht es in eine ähnliche Richtung, naja, wir haben ja so Pläne da aufgemacht und wir haben doch jetzt echt das echt gut geplant und da ist jetzt eine klare Roadmap, allein das Wort Roadmap finde ich schon so schlimm, ja, da ist jetzt eine klare Roadmap irgendwie draus geworden. Ja, aber die Organisationsdynamik hält sich doch nicht an eine Roadmap von dir. Wir haben hier mit Menschen zu tun. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, reden wir über soziale Systeme. Ja, und dann reden wir über extreme interkommunikative, interpersonelle Dynamiken. Und da ist eine Roadmap total schön, dass du da einen tollen Plan dir gemacht hast. Ja, also deswegen, ja, so quasi Steuerung, Planbarkeit und Steuerung. Ja, ich muss da intervenieren und ich probiere zu steuern, aber vor allem probiere ich halt Veränderungsdynamiken zu führen. Ja, und da komme ich halt an so einer Ebene des Nicht-Kontrollierens und auch des Nicht-Vorhersagbaren komme ich halt nicht drum herum, weil dann müsste ich ja nur irgendwie ChatGPT anwerfen und fragen, sag mal, Kollege, was denkst du denn? Was ist denn jetzt der 8-Schritte-Plan, damit wir hier im halben Jahr wieder marktfähig sind? Ja, da wird eine Antwort kommen, aber die wird nichts damit zu tun haben, wie es bei dir konkret aussieht im Unternehmen.
Garantiert. Ja, klar. Kann ich mir auch super nachvollziehen. Das ist auch ein schönes Bild, was du skizzierst, dass das sozusagen wenig erfolgsorientiert ist. Und du hattest das am Eingang auch schon erzählt und jetzt gerade auch nochmal so das Thema klar zu wissen und zu erkennen, in welcher Systemwelt bin ich. Und ich finde das auch ein ganz spannender Punkt nochmal, den würde ich gerne nochmal aufnehmen. Bei diesem ganzen Thema Systemwelt, das würde ich vielleicht auch kombinieren mit dem, was ich von dir gelernt habe, nämlich das Thema auch nochmal klar zu haben, wo ist der Unterschied zwischen Regelorientierung, ja, ich habe eine Roadmap, die klar ist, wo es einzelne Punkte gibt, die ich abarbeite, versus prinzipienorientiert, also dass ich sozusagen ja so eine Grundlage habe, nachdem ich mich ausrichten möchte und sozusagen auch flexibel auf Anforderungen von außen mich ausrichten kann. Also dass es mir so ein Stück weit auch Freiheit einräumt, individuell zu entscheiden auf Basis von Prinzipien, Handlungsprinzipien, Entscheidungsprinzipien, auf die wir uns fokussiert haben. Könntest du da nochmal so deine Perspektive draufladen oder drauf gucken, weil das fand ich nämlich auch total spannend oder finde ich auch spannend immer in den Gesprächen mit dir, dass dir das auch wichtig ist.
Ja, und nicht, weil das mir wichtig ist, sondern weil ich einfach daran glaube, dass wenn wir an die Grundsatzunterscheidung glauben zwischen kompliziert und komplex, ja, kompliziert ist irgendwie schwierig und muss aufeinander aufgebaut werden und es bedarf vieler Prozessschritte, aber am Ende gibt es dafür irgendwie eine Regel oder eine Anleitung oder einen Bausatz, ja, dann kann ich den niederschreiben und dann können Leute das auch ausführen. In den Welten, in denen wir agieren, in Organisationskontexten, aber auch in der Hochleistungs- und Sportwelt, reden wir aus meiner Sicht von sogenannten komplexen Umfeldern. Also von Umfeldern, wo verdammt viele Einwirkungsebenen zeitgleich aufeinander einprasseln und ich halt nicht mal nach Zahlen betreiben kann, weil einfach nicht 100% klar ist, wie viel jetzt das Glück der Schiedsrichter, die Zuschauer, der Gegner, das Wetter, der Regen, der Rasen, die klimatischen Bedingungen und die Tagesform aufeinander einwirken. Und in diesen komplexen Welten, ja, sagen zumindest Komplexitätsforscher und andere, macht aber total Sinn, ein Ticken anders zu denken, nämlich ja in komplexen Welten halt prinzipienorientierter zu agieren, weil der Plan ist zwar schön, aber der Plan ist halt schneller vorbei, als die Sonne den Rasen halt ein bisschen weicher oder ein bisschen härter macht. Also in Prinzipien zu agieren, die am Ende den Entscheidungsträgern einen gewissen Handlungsspielraum geben, nach dem Motto, hey, ja, grundsätzlich wollen wir das und jenes, aber wir sind so gut vorbereitet, dass wenn sich die Bedingungen verändern, dass wir auch in der Lage sind, uns darauf anzupassen. Und dir, lieber Mitarbeiter, auch einen Entscheidungsrahmen zu geben, der es dir erlaubt, innerhalb der Rahmenkompetenzlinien, die wir haben, eigene Entscheidung zu treffen. Das Ganze wieder mit deinem Lieblings, vielleicht aber gehört, du bist ja angeblich Fan der Schwarz-Gelben. Ja, so, die Schwarz-Gelben haben dann mal wieder ein großes, dickes Spiel und der Trainer der Schwarz-Gelben wird alles dafür tun, die Spieler auf dem Spielfeld so vorzubereiten, dass sie kritische Situationen selbstständig lösen können. Und er will ihnen nicht sagen, immer wenn du den Ball rechts hinten bekommst, spielst du ihn bitte immer nach links vorne, weil das kann halt in 8 von 10 Fällen völliger Humbug sein, diese Entscheidung zu treffen, sondern diese Spieler, diese Mitarbeiter werden darauf trainiert, prinzipiengetreu, das sind so Kleingruppengeschichten, das sind Überzahlgeschichten, das sind Wenn-Dann-Geschichten, das sind dynamische Spielflussgeschichten, diese Geschichten so zu trainieren, dass sie dann in der Lage sind, selbstständig Entscheidungen in ihrem Kontext zu treffen. Und das geht nicht über Pläne, sondern Prinzipien geben eine Orientierung. Und ich brauche aus meiner Sicht in Veränderungsdynamiken brauche ich vor allem eine Orientierung. Wo wollen wir hin? Was ist der Rahmen? Was kann schiefgehen? Was wissen wir jetzt schon, was irgendwie schiefgehen wird? Aber ja, wo sind die Guidance? Wo sind die Guidelines? Wo sind die Rahmenrichtlinien, an denen wir uns zu orientieren haben? Und der Rest kann und darf situativ auslegbar sein von Experten, die dazu auch in der Lage sind.
Das Bild sozusagen im Kopf würde ich gerne sozusagen nochmal erweitern. Also High-Performance-Teams, Spitzensport, da haben wir auf der Trainerbank auch immer Leute sitzen, die Daten sammeln in Echtzeit und die dann auswerten. Und wie siehst du sozusagen das Thema KI im Hinblick auf Veränderungsmanagement? Kann man das irgendwie nutzen oder wie nutzt du es auch in deiner Tätigkeit? Oder was würdest du vielleicht auch Führungskräften empfehlen, KI zu nutzen, um einfach sozusagen ja vielleicht in Echtzeit mit einer Evidenzbasierung nochmal in die Entscheidung zu gehen? Also kann man sozusagen das, was ich am Spielfeldrand in Dortmund sozusagen beobachte, auch übertragen in Veränderungsprozesse innerhalb von Organisationen? Wie siehst du das?
Wir haben ja auch sehr viel im ganzen High-Performance-Sport-Area, aber auch wahnsinnig viel natürlich mit Daten gearbeitet. Und ich finde immer, man muss höllisch aufpassen, jetzt auch gerade in der ganzen KI-Diskussion. Ich finde so, KI kann eine gewisse Handlungslast nehmen, weil KI aus meiner Sicht Dinge vereinfachen kann, weil es Dinge automatisieren kann, weil es Dinge ergreifbar oder auf dem Tableau bereit liegt. Aber KI kann aus meiner Sicht noch keine echte Führungsverantwortung irgendwie übernehmen. Die bleibt hoffentlich noch bei der Person. Das ist eine Frage, wie nutzen irgendwie wir das? Also ich sehe drei klassische Einsatzgebiete für KI-Tools. Ganz klar in der Diagnose. Ja, was sind Muster, die ich irgendwie erkenne? Gibt es so Frühwarnsignale? Also ne, laufe ich in irgendwelche Probleme rein? Als klares Diagnostiktool. Natürlich wissen wir alle, die ganze Agent-KI-Geschichte, habe ich irgendwie so ein Thinking Buddy. Ne? Kann ich jemanden haben, den ich mal fragen kann, der auch die Coaching-Tools werden immer besser in der digitalen KI-Welt. Also ne, habe ich da jemanden, den ich einfach mal einen Sparringspartner nutzen kann und der mir irgendwie so ein Co-Thinking Buddy anbietet, einfach mal um Alternativen zu haben. Einfach nur um zu gucken, hey, ja, ist mein Kopf eigentlich klar genug oder habe ich selber eine blinde Flecken? Ich glaube, dass KI wunderbar blinde Flecken aufdecken kann, Sachen, die ich selber nicht auf dem Schirm habe. Und dritter Bereich, da bin ich jetzt auch kein Experte, da glaube ich, bist du ja bei Welten vor mir, KI als Beschleuniger einfach. Ne? Also wo habe ich irgendwie Räume, Möglichkeiten, Dinge zu automatisieren, was ich da jetzt schon alles höre, ne? E-Mails schreiben, Summaries nutze ich jetzt auch mittlerweile, Transkriptionstools, die mir einfach komplexe Meetings mal auf eine relativ überschaubare Größe auch zusammenbauen. Das sind schon Zeitersparnisse, die hüten mich nicht danach vor strategischen Entscheidungen. Hüten sie nicht. Die hüten mich nicht danach, Verantwortung zu übernehmen, ja, wie wir jetzt irgendwie weiterarbeiten wollen. Mhm. Aber Diagnose, so Co-Thinking Buddy und Beschleuniger sind für mich drei Bereiche. Ich glaube, an denen kommen wir heutzutage auch gar nicht mehr vorbei, wenn ich A, lernen möchte, wie das Ding funktioniert und wenn ich auch meine Arbeit als Führungskraft da regelmäßig produktiver und konstruktiver machen möchte.
Ja, vielen Dank dafür deine Perspektive und wie du das sozusagen einschätzt. Und das ist alles, finde ich, aus meiner Perspektive super nachvollziehbar und auch irgendwie sehr klug, auch da sich Unterstützung mit an Bord zu nehmen, wenn es darum geht, mit Veränderung irgendwie produktiv und zukunftsorientiert umzugehen. Aus deiner persönlichen Biografie heraus, Stefan, was würdest du empfehlen oder was war für dich hilfreich, mit Dynamiken und Veränderungen umzugehen?
Mit Dynamiken und Veränderungen umzugehen. Ich glaube ganz verschiedene Erkenntnisse. Zum einen Steuerungsillusionen aufgeben.
Ja. Was bedeutet
ganz
das
für klar, dich? Das heißt für mich nicht zu glauben, dass ich den Joystick in der Hand habe, ja, und dass ich jetzt hier einen Prozess steuern kann, ja, der nur weil ich ihn so haben möchte, auch genauso abläuft, sondern zu verstehen, warum ist Widerstand oder warum kann Widerstand total produktiv sein? Wofür steht eigentlich Widerstand? Warum geht das Alarmsystem jetzt der Gruppe eigentlich an? Wo liegt der Sinn im Unsinn? Eine kluge systemische Frage. Wo liegt jetzt der Sinn in einem aus meiner Sicht völlig unsinnigen Verhalten, von Organisationsmitgliedern oder von Teams oder vom CEO, so was will der eigentlich beschützen? Also was ist der Sinn im Unsinn? Also warum macht es für ihn oder für die Gruppe total Sinn? Und halt einfach zu verstehen, dass ja ich komplexe Veränderungsprojekte sind kein Malen nach Zahlen und die Illusion, ja, ich habe hier irgendwie eine Steuerungsfähigkeit, ja, ich habe eine Begleitfähigkeit, ich habe eine Interventionsaufgabe, ich habe auch eine Kontrollaufgabe, ich habe eine Reflexionsaufgabe, ja, ich habe eine Guidance-Aufgabe, aber ohne einen gewissen Drang, ein gewisses Talent für, ich will nicht sagen Gambling, aber für Ausprobieren, für Vortasten, ja. Ne, in Inspect and Adapt ist ja auch so eine Floskel geworden. Ja, es wird mal zwei Schritte nach vorne, einen Schritt nach hinten gehen. Ja, man kann sich vorstellen, wie so einen klassischen Aktienkurs, der ist nie linear und Veränderungsprojekte können überhaupt nicht linear vonstatten gehen, dafür sind sie viel zu komplex. Und je früher ich das verstehe, dass ich zwar irgendwie gestalten kann, ja, aber das Steuern wahrscheinlich in komplexen Sachverhalten relativ illusorisch ist. Und finde ich auch so wichtig, wir tun mal so, ob es irgendwie, jetzt gibt es hier ein Veränderungsprojekt und danach ist alles fertig. Nein, Systeme sind in dauerhafter Veränderung, immer und immer wieder. Veränderung ist der Normalzustand. Ich mag das Bild des Fahrrades, ja. Das Fahrrad erhält nur dann Stabilität im Fahren, wenn ich mich bewege. Wenn ich aufhöre zu treten, fällt das Fahrrad um. So, also diese Fähigkeit, Systeme, die sich eh automatisch immer verändern, ja, aber dass ich halt Veränderung und Change und diese ganzen Vorhaben nicht als Bedrohung, nicht als Belastung und nicht als Strafe sehe, sondern hey, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, als Mannschaft, die gestern Olympiasieger wurden, dann ist der nächste Monat der schwierigste. So, wenn ich einmal gute Zahlen erreicht habe, ja, wo und wie kann ich jetzt wieder neue Dinge auf den Weg bringen, alte Zöpfe abschneiden, Veränderung als das ganz normale Ansehen, weil der glaubt, dass er 5 Jahre lang mit dem gleichen Produkt Weltmarktführer bleibt. Der wird sich schneiden. Guck dir an, was Nvidia gerade gemacht hat. Die haben mal angefangen als kleiner GPU-Festplattenprozessor-Hersteller und haben irgendwelche Gaming-Festplatten hergestellt und mittlerweile betreiben die da eine Infrastruktur, ein Weltall von irgendwie Anbietern, Dienstleistungen etc. Das ist ja Wahnsinn. Also Veränderung ist Teil des Spiels, Veränderung ist immer, Veränderung ist Dauerzustand. Das sind zwar so zwei, drei Erkenntnisse, zwei, drei Learnings, die man halt machen muss, weil sie haben immer auch mit was Unschönem zu tun, sie haben was mit Enttäuschung zu tun, sie haben was mit Gefühl des Scheiterns zu tun, aber es ist kein Scheitern, es ist normal. Und je früher man das versteht, desto entspannter, glaube ich, kann man damit umgehen.
Ja, das Thema entspannter damit umgehen, den Punkt würde ich gerne nochmal mit aufgreifen und sozusagen den auch setzen für sozusagen das Ende des Gesprächs, nämlich das hat viel mit Leistungsorientierung zu tun und auch Lust an Leistung, also Lust an Wahrnehmung, Lust an Ausprobieren, dass das sozusagen gerade in Veränderungsprozessen, auch in der Dynamik und Komplexität einfach eine Notwendigkeit darstellt. Manchmal ist es aber auch so, dass wir uns, wenn wir uns so Daten angucken, beispielsweise psychische Belastung, dann sieht man, dass einfach viele Mitarbeitenden gar nicht mehr diese Dynamik aufrechterhalten können. Und im Profisport sehen wir das ja auch, dass das immer auch mit Belastungssteuerung zu tun hat. Ne? Wer wird wann wie eingesetzt? Und was würdest du da empfehlen und wie machst du es vielleicht auch, um wieder auch Momenten der Ruhe zu haben? Also ne, wo Anspannung ist, braucht es auch Entspannung. Also es braucht immer sozusagen so dialektische Momente. Und was würdest du da empfehlen, auch nochmal den Führungskräften zu sagen, Mensch, wie kriege ich die Teams in die Ruhe? Oder wie kriege ich die auch mal in die Entlastung? Oder sollte man das gar nicht so stark fokussieren, sondern eher vielleicht auch im Doing irgendwie Momente der Entspannung haben oder wie auch immer? Also was kannst du da irgendwie uns nochmal empfehlen? Oder was wäre so dein persönlicher Umgang gerade mit diesem Leistungsmoment? Manchmal ist man ja auch irgendwie müde, ja, und hat irgendwie Schmerzen, Muskelschmerzen vom Aufbau. Und was ist da so wichtig? Oder wie geht das? Also was würdest du da so sehen?
Da würde ich erstmal schon klar unterscheiden zwischen diesen beiden Welten. Wenn ich mich auf eine Karriere im Biathlon, im Schwimmen oder im Gewichtheben darauf einlasse, dann weiß ich mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass das ohne die von dir beschriebenen Muskelkaterschmerzen und auch mal über die Grenzen gehen, halt nicht funktioniert. Das lassen Sportler alle einen auch ein bisschen an der Klatsche haben, weil die sich halt da völlig verausgaben und auch mal über Gebühr ihren Körper überstrapazieren. Das wissen wir. Das hat mit dem Businessleben erstmal nichts zu tun. Auch da wird es wahrscheinlich Systeme, sprich Firmen geben, wo ich weiß, wenn ich mich bei der Firma XY bewerbe, dann ist das halt kein 9-to-4-Job, sondern dann wird da von mir erwartet, dass ich da schön von morgens um 8 bis abends um 8 kachel. Auch darauf kann ich mich einlassen. Ja, unser Körper ist ein endliches System. Der hat zwar wieder auch immer mehr Energie, als wir glauben, aber irgendwann ist der Akku halt mal alle. Ich glaube, aus einer psychologischen Komponente, da haben wir doch gar nicht drüber gesprochen, was immer wieder hilft und ich glaube auch bei Druck aus dem System nimmt, ist auch eine gewisse Ehrlichkeit und eine gewisse, hey Freunde, ja, ich weiß es halt auch gerade nicht. Oder hey Freunde, ja, das ist jetzt halt auch mal so, ist nicht geil, aber wir können es gerade auch nicht ändern. Also, eine realistische Betrachtung von auch mal Unfähigkeit oder Unentscheidung oder auch von Nichtwissen. Ne? Was kostet uns Menschen so viel Energie, dass wir immer anderen den Eindruck vermitteln müssen, ich habe eine Antwort. Ich weiß es. Nein, verdammt nochmal. Also ja, wer in solchen komplexen Umfeldern glaubt, ich weiß, wie irgendwie in 3 Wochen die Zölle der USA aussehen oder ich weiß irgendwie in 3 Wochen, wie meine Belegschaft gerade gut drauf ist. Nein, es ist halt nicht steuerbar. Und genau auch mal diese Momente zu haben, ey Freunde, ist gerade nicht cool. Ja, aber wir kommen gerade nicht anders durch oder ich weiß auch gerade nicht. Also auch bewusst auch mal Druck aus dem System rausnehmen und nicht dem System immer vermitteln, wir brauchen jetzt eine Antwort. Ja, wir werden auch eine neue Antwort finden, aber heute haben wir sie vielleicht auch mal nicht. Und das habe ich ja wiederum von dir gelernt, auch bewusste Momente des Positiven sich mal auf die Schulter klopfen und bewusste Momente in der Struktur einarbeiten. Hey, wir dürfen uns auch mal feiern. Das heißt nicht, dass wir jeden Freitag die Stromberg-Nase aufsetzen und durchs Büro tanzen und Bier trinken. Das meine ich damit nicht, aber es ist unsere Aufgabe von Führung, das auch zu regulieren. Was haben wir gut gemacht? Darüber darf gesprochen werden und darf mal ein paar Stunden, darf mal einen halben Tag rausgenommen werden. Und genauso, Freunde, okay, wir kommen hier heute nicht weiter. Feierabend, ab nach Hause mit euch, weil heute können wir die Welt nicht retten. Ich brauche am Ende fähige, gesunde Menschen, die gerne ihren Job machen. Und auch da wird die Belastungsgrenze bei jedem unterschiedlich sein. Ne? Wieder know your team, know your factors. Ja. Wen kann ich eigentlich wie behandeln? Wer macht automatisch und läuft für ein Duracell-Häschen? Und auf wen muss ich wirklich auf Acht geben, damit er sich nicht übernimmt? Aber erstmal überhaupt, wie du es gerade gesagt hast, darauf zu achten und zu gucken, dass Energiemanagement, das Ressourcenmanagement auch Teil von Führung ist, das ist schon mal die Hälfte der Geschichte. Dann wird es wie immer Phasen geben, die sind mal anspruchsvoller. Ja, und da muss auch mal geackert werden, wenn ich irgendwas erreichen möchte in der Weltgeschichte. Aber es wird hoffentlich auch Phasen geben, wo es mal sein darf, hey, gut gemacht und jetzt mal hier alle nach Hause mit euch um 5, weil heute können wir gar nichts mehr bestellen und ich will euch erst am Dienstag wiedersehen. Auch das hat viel, glaube ich, mit intelligenter Führung zu tun.
Ja. Ja, perfekt. Stefan, herzlichen Dank, weil das Thema Ehrlichkeit, das Thema Authentizität, das Thema Feiern sind, glaube ich, auch wichtige Faktoren, damit das zukunftsfähige Veränderungsmanagement in Teams gelingt. Und ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, weil Zeit ist so das kostbarste Gut, was wir nun mal haben. Und dass du einfach deine Learnings mit uns geteilt hast. Es war total spannend und inspirierend. Und bedanke mich recht herzlich für deine Zeit.
Vielen Dank, Christoph. Mein Dank geht zurück an dich. Herzlichen Dank.
Danke. Und wie immer werde ich mir jetzt gleich nochmal den Podcast anhören und so meine persönlichen Learnings mit euch nochmal teilen. Und dann würde ich sagen, bis bald. Ja, ich hatte gerade die Gelegenheit, mir das tolle Gespräch mit Stefan nochmal anzuhören und habe für mich so 3 zentrale Highlights entdeckt, die ich gerne nochmal hier zusammenfassen möchte. Nämlich einmal so das Thema Verantwortungsübernahme und Vertrauen. Stefan betont einfach, wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen und Vertrauen zu gewinnen, um persönliches Wachstum und Veränderung zu ermöglichen. Er spricht hier, finde ich, super schön von dem Beispiel, wie er recht früh Verantwortung übertragen bekommen hat und wie ihn das sozusagen auch so ein Stück weit beflügelt hat, sozusagen auch Vertrauen in sich selbst zu stärken und auch einfach darüber zu wissen, hey, ich kriege das schon alles hin. Und Ulrich Oevermann, ein Soziologe, den ich sehr schätze, der spricht dann so von diesem Modus, im Zweifel geht alles gut. Ja, und ich glaube, das ist ganz eng verknüpft mit dem Thema Verantwortungsübertragung, wenn es sozusagen gelingt, Menschen dahingehend zu stärken, ihnen das zuzutrauen, dass sie das sozusagen schon hinbekommen, das macht was mit Menschen. Das fand ich ein ganz spannender Punkt, den Stefan da einfach geteilt hat. Ein zweiter Punkt fand ich auch ganz spannend, nämlich das Thema prinzipienorientiertes Handeln in komplexen Umfeldern zu fokussieren. Und Stefan Ja, sieht da einfach auch, dass es vor allem um Prinzipienorientierung in komplexen Umfeldern geht, sowohl im Sport als auch im Business. Und er hebt einfach, finde ich, sehr klug hervor, ja, dass Pläne oft schnell überholt sind und dass es viel wichtiger ist, so eine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu besitzen. Und das hat dann eher was mit so Grundprinzipien des Handelns zu tun. Und ein dritter Punkt, den ich auch super spannend fand, war das Thema regelmäßiges Feedback und ja, welche Bedeutung das einfach auch hat in Veränderungsprozessen. Denn wenn es darum geht, immer wieder zu gucken, wo stehe ich denn und wo soll ich mich hinentwickeln und wohin soll sich die Company entwickeln, dann ist es einfach wichtig, immer kontinuierliches Feedback sozusagen einzuholen und auch im Team zu stärken. Und das ja, zeigt Stefan auch irgendwie sehr, sehr gut wieder in der Sportswelt, wo einfach so regelmäßige Rückmeldungen und Anpassungen entscheidend für den Erfolg sind und empfiehlt einfach genau dieses Prinzip auch zu übertragen in organisatorisches Handeln und das dort zu integrieren. Und das finde ich einfach auch ja ein ganz, ganz spannender Learning-Punkt für mich. Und ja, freue mich da, dass wir da einige Punkte ja mitgenommen haben, also ich zumindest für meinen Teil, und es war wirklich ein ganz, ganz tolles, spannendes Gespräch. Und wir werden ja auch in den nächsten Tagen ganz, ganz tolle Gäste wieder haben und kann euch nur empfehlen, weiter am Ball zu bleiben. Wir werden beispielsweise mit Gero Hesse sprechen, mit Laura Bornmann und auch Franziska Schenk in dieser Miniserie, wo es auch einfach viel um persönliche Change, um Veränderungsprozesse geht. Und ich ja, erhoffe mir, dass es da wirklich auch wieder ganz spannende Insights gibt, die geteilt werden, und wünsche euch bis dahin eine ganz, ganz tolle Zeit.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.